Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Jeising.
Unser Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und doch sind viele dafür blind. Es ist wahrscheinlich so ähnlich wie mit der Maria. Die kannte ja Jesus eigentlich. Aber als er auferstanden vor ihr stand, da dachte sie erstmal, es ist der Gärtner. Und auch von den Jüngern, mindestens den zwei, mit denen Jesus ja wahrscheinlich einige Stunden unterwegs war, heißt es, naja, ihre Augen waren irgendwie gehalten. Also sie haben nicht erkannt, dass da der auferstandene Jesus mitten bei ihnen war. Und dass Jesus lebt und regiert und wirkt, das ist tatsächlich etwas, was für viele unsichtbar ist, was sie gar nicht wahrnehmen. In einem Lied, das hat ein österreichischer Liedermacher mal vor einigen Jahren so formuliert, da heißt es, du lieber Gott, komm doch mal runter und schau dir die Bescherung an. Du lieber Gott, komm doch mal runter, ich schwöre dir, dass man hier verzweifeln kann. Und dann heißt es in einer Strophe, bitte schick uns diesmal nicht den Junior her. Das ging beim letzten Mal schon schief. Also die Sicht jetzt der Menschen ohne Glauben könnte man sagen, naja gut, die Sache mit dem Jesus und seiner Botschaft, das ist irgendwie schiefgelaufen. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Er hatte gute Absichten, aber eigentlich müsste Gott nochmal kommen und müsste es irgendwie besser machen. Nun, die Botschaft der Bibel und die Botschaft des Neuen Testamentes sowieso ist natürlich eine ganz andere. Und mindestens die Gläubigen müssten doch wahrnehmen und auch für sie müsste das im Bewusstsein sein. Nein, das ist nicht schiefgelaufen mit Jesus. Es ist genau richtig gegangen, so wie Gott es wollte. Und eigentlich müssten wir wenigstens offene Augen haben dafür, dass Jesus lebt, dass er wirkt, dass der lebendige Herr mächtig unter uns ist. Aber wir müssen natürlich ein bisschen ehrlich sein. Also klar, lässt sich leicht an Ostern das zurufen. Aber wenn man so ja in unsere Christenheit reinschaut, aber wenn man auch in sein eigenes Herz hineinschaut, dann ist die Feststellung, die Beobachtung, dass dieses Bewusstsein, Jesus, der Herr des Lebens, der ist da, der regiert und der wirkt, das ist irgendwie mindestens sehr gedämpft. Vielleicht sogar oft sind wir blind dafür. So ähnlich wie der Diener des Elisa nicht gesehen hat, dass da ein ganzes Heer, eine ganze Armee von Engeln da war, die bereit war zu kämpfen. Ihr habt die Geschichte wahrscheinlich nicht vor Augen, aber im Alten Testament wird erzählt, dass der Prophet Elisa von Gott immer mal wieder Einsicht darin bekam und den König beraten hat, wenn Kriegsgefahr drohte von den Aramäern. Und Gott hat sozusagen die Kriegspläne der Aramäer dem Propheten gesagt und der hat es dann dem König gesagt und so konnten halt eine Menge Anschläge verhindert werden, so dass sich die Aramäer irgendwann geärgert haben und haben gesagt, na, wir müssen diesen Propheten festnehmen, sonst wird das mit unserem Kriegsglücks nichts. Und dann haben sie die ganze Armee geschickt, um diesen einen Propheten gefangen zu nehmen. Und als die Stadt eingekreist ist, wo der Prophet Elisa mit seinem Diener da ist, da gucken sie über die Mauer und da sehen sie alles umstellt. Eine Riesenarmee für diesen einen kleinen Mann da. Aber der Diener wundert sich, dass der Prophet gar nicht den Mut verliert. Und er selber, der Diener, ist aber ganz verzweifelt und sagt dann, siehst du nicht, wir sind umzingelt, jetzt ist es mit uns aus. Und dann bittet Elisa und sagt, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehen kann. Und dann kann der Diener plötzlich sehen, was der Elisa schon die ganze Zeit gesehen hat. Da ist nämlich ein viel größeres Heer auf ihrer Seite als das menschliche Kriegsheer, was sich da versammelt hat. Auch uns sollen die Augen geöffnet werden, dass wir Jesus nicht für einen Gärtner halten, sondern für den Lebendigen und Auferstandenen. Und wir schauen uns eine Predigt des Petrus an, die hat er erst nach Pfingsten gehalten, aber er geht in Apostelgeschichte 3 auf dieses Thema ein. Und ich möchte ein paar Verse aus dieser Predigt lesen, Apostelgeschichte 3. Da war Folgendes passiert. Petrus war zusammen mit Johannes in den Tempel in Jerusalem gegangen und da saß dort ein Lahmer und dieser lahme Mann hat da gebettelt. Der konnte wahrscheinlich nicht mal alleine dahin gehen, sondern da wurde dahin getragen. Aber die Leute gingen halt vorbei und haben immer mal ein Almosen da reingeschmissen. Nun, als Petrus und Johannes da vorbeikommen, da bleiben sie stehen und dann sagen sie diesem Lahmen, schau uns an. Naja, und er denkt, oh, das ist eine Ankündigung, oder? Jetzt kommen die dicken Scheine raus, jetzt gibt es eine ordentliche Spende. Aber Petrus redet weiter und sagt dann, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und weil der das auch nicht sofort glauben konnte, hat ihn Petrus an die Hand genommen und hat gesagt, nun komm, steh auf. Und dann steht er auf und dann merkt er, seine Beine tragen ihn. Und dann heißt es, er lief umher und er sprang herum und er lobte Gott. Aber die Leute, die das mitbekommen, die, von denen heißt es, sie waren verwundert, okay, das kann man nachvollziehen, aber sie waren auch entsetzt. Wie kann das sein? Und nun erklärt Petrus die Sache, als die Leute ihm zuhören und er sagt, ich lese mal ab Vers 12 und dann unterstreiche ich gleich die Verse, um die es heute geht. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk, ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber oder was seht ihr auf uns? Als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten. Dessen sind wir Zeugen. Durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr hier seht und den ihr kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Und dann überspringe ich einige Verse. Vers 26 heißt es dann, für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit. Jesus, der Fürst des Lebens, so sagt es Petrus hier. Jesus, der Fürst des Lebens, der Herr des Lebens, der König des Lebens, der Herrscher über das Leben. Er wirkt. Er hat gewirkt und hier einen Lahmen Kraft gegeben, sagt Petrus. Na, würden wir sagen, okay, wenn Jesus das heute hier auch regelmäßig macht und alle Kranken mal eben schnell gesund werden, ja, dann könnten wir vielleicht auch glauben, dass Jesus wirkt. Aber wir wollen uns die Sache einmal ein bisschen genauer anschauen. Dann sehen wir nämlich, dass das nicht nur und auch gar nicht in erster Linie das ist, worauf wir schauen sollen. Petrus leitet seine Botschaft von dem auferstandenen Jesus ein mit einem Vers, der, ja, der hat eigentlich erstmal einen negativen Blick. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Das ist die Geschichte, wo das Volk die Möglichkeit hatte, auszusuchen. Wollen wir, dass Jesus freikommt? Pilatus hatte ihnen das angeboten. Oder wollt ihr lieber den Barabbas frei haben? Das ist der Mörder. Und die Leute müssen nicht lange überlegen. Sie sagen, gib uns lieber den Barabbas, gib uns lieber den Mörder. Ja, was soll ich denn mit Jesus machen? Ja, den ans Kreuz, schreit das Volk. Und wenn Petrus darauf aufmerksam macht, dann um daran zu erinnern, dass der Fürst des Lebens, Jesus, wirkt angesichts zerstörender Entscheidungen der Menschen. Menschen handeln lebenzerstörend. Das ist für uns nicht immer so vor Augen und so klar. Aber die Bibel sagt ganz deutlich, so sind die Menschen. Wenn Gott nicht ständig bei der Arbeit wäre, uns daran zu hindern, das Leben dieser Welt und unser eigenes Leben zu zerstören, dann wäre alles dahin. Ja? Man könnte denken, ja, die Menschen sind diejenigen, die Leben erhalten. Die Bibel sagt, das ist nicht so, ihr täuscht euch, ihr lügt euch was in die Tasche. Was Menschen tun, das ist lebenzerstörend. Und zwar durchweg. Und wenn Gott nicht gnädig wäre, durch Jesus Christus, und das aufhalten würde, dann würden die Menschen sich selber zerstören. Es gibt viele Beispiele. Vor Jahren habe ich gelesen von einem Missionar, der irgendwo in Südostasien in einem abgelegenen Stamm seine Arbeit getan hat. Und er ist dort auf eine Kultur getroffen, die man nicht anders bezeichnen konnte als eine Kultur des Todes. Die Menschen haben, ja, nur man könnte jetzt sagen, die unberührten Wilden. Da ist ja die Vorstellung, da ist alles schön, da ist alles gut. Aber tatsächlich war das eine Kultur, die dafür gesorgt hat, dass man sich gegenseitig umgebracht hat. Zum Beispiel dadurch, dass die Menschen immer gedacht haben, wenn jemand stirbt, dann muss irgendjemand dafür verantwortlich sein. Und sie dachten, okay, wenn jetzt meine Eltern sterben, dann war das wahrscheinlich irgendein Böser aus dem Nachbarstamm oder vielleicht hat mein Nachbar irgendeinen Fluch ausgesprochen und jetzt muss ich diesen Tod rächen. Und um den Tod zu bekämpfen, wurde der Tod immer mehr. Die Leute haben sich gegenseitig umgebracht. Die Stämme wurden immer kleiner, immer weniger, ganz klar. Das ist nur ein Beispiel aus dieser Kultur des Todes, wo man nicht wahrgenommen hat, wo das Leben wirklich herkommt und wo der Tod wirklich herkommt. Die Bibel sagt jedenfalls ganz deutlich, wenn Gott seinen lebenserhaltenden Geist abzieht, dann ist mit uns zu Ende. Im Römerbrief heißt es, wenn Gott seinen Zorn über uns deutlich machen will, was macht er dann? Schmeißt er Blitze vom Himmel? Nein, es heißt, er überlässt uns einfach unseren Ideen, unseren Plänen. Und wenn er uns einfach überlässt, dann werden wir Menschen uns zugrunde richten. Das kommt auch darin zum Ausdruck, ja? Wenn die freie Auswahl besteht, ja, lieber einen guten Menschen oder lieber einen bösen, dann ist das Verrückte, dass die Menschen sich den Bösen wählen. Wenn wir in die Welt hineinschauen und die Fürsten dieser Welt anschauen, viele von denen sind gewählt worden. Adolf Hitler, der wurde erstmal gewählt, ja? Der wurde gewählt. Ich habe kürzlich gesehen, mein Großvater, der ist sofort 1933 in die damalige Partei, in die NSDAP eingetreten, weil er gedacht hat, ja da kommt Heil. So sind die Menschen. Sie wählen sich das Böse, das Lebenzerstörende, nicht das Gute. Trotzdem ist Gott so gütig und gnädig und er hält uns das Leben. Jesus hält es immer wieder auf. Er bremst das Böse in der Welt, damit wir nicht alles kaputt machen. So ist der lebendige Herr. So war er durch die ganze Weltgeschichte hindurch. Bei der Arbeit, könnten wir sagen, die zerstörerische Kraft des Todes zumindest abzubremsen. Bis er durch seine Auferstehung auch den Sieg zeigt. Wir können das immer wieder sehen an vielen, vielen Beispielen, wie Gott beschlossen hat, diese Welt trotz der Bosheit, trotz der Verdrehtheit zu segnen. Aber Petrus macht hier mit Absicht zuerst einmal die Menschen darauf aufmerksam, die ihm zuhören, wie sie selber sind. Und das ist wichtig. Wir schätzen das Leben, den Glauben, die Rettung durch Jesus nicht richtig, wenn wir die Tatsachen nicht kennen, aufgrund dessen Jesus uns gerettet hat. Wenn wir uns für super gute Menschen halten, natürlich, wir sind alle besser, ja, als die Verbrecher dieser Welt, ist ja klar. Wir tun nichts Böses. Aber ich muss euch leider sagen, auch du und ich, Würde Gott uns nicht gnädig sein, dann würden wir auch unser Leben zugrunde richten. Wir müssen uns klar machen, diese Macht, die könnte auch uns und unser Leben zerstören und wir könnten sogar Teil dieser lebenszerstörenden Macht sein und ihr sozusagen noch helfen. Daran erinnert uns die Predigt des Petrus zuerst einmal. Aber wir sollen ja nicht nur niedergeschlagen sein über uns selbst, sondern, wie heißt es weiter, Vers 15, den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, aber den hat Gott auferweckt von den Toten. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr hier seht und kennt, stark gemacht. Jesus ist der Fürst des Lebens. Und, das sagt Petrus hier, dessen sind wir Zeugen. Gott wollte, dass zum einen Jesus als der Fürst des Lebens offenbar wird. Ich habe schon gesagt, Jesus wirkt auch unsichtbar und hält das Böse auf. Sonst würden wir uns alle zugrunde richten. Aber Gott wollte auch, dass am Kreuz Jesus das Böse, den Tod, den Teufel überwindet und dass das auch für uns offenbar wird, wer der Herr eigentlich ist, damit wir nicht mehr blind sind, damit wir sehen. Aber wie sollen wir es sehen? Wie sollen wir es erkennen? Dessen sind wir Zeugen. Gott hat beschlossen, dass diese Botschaft vom Fürsten des Lebens in dieser Welt erkannt werden soll, geglaubt werden soll und bezeugt werden soll. Wir brauchen Zeugen dazu. Damit hat Jesus angefangen. Ja? Also er hat gesagt, da müssen Zeugen der Auferstehung her. Paulus berichtet davon, 1. Korinther 15, da waren 500 Brüder auf einmal. Und natürlich die Apostel und die Frauen. Da sind eine ganze Menge Zeugen dieser Auferstehung. Und diese Zeugen sollen weiter sagen, dieser Jesus war tot, aber jetzt lebt er. Gott beschließt, die Botschaft von dem lebendigen Jesus durch Zeugen, also durch Menschen, die das bezeugen, in dieser Welt zu verbreiten. Das ist sein Weg. Jetzt könnte man sagen, lieber Gott, könntest du das nicht besser machen? Also Stefan Sulke, ne? Lieber Gott, komm doch mal runter, aber mach's ein bisschen anders. Könnte es nicht anders gehen? Aber wir sehen in dem ganzen Auftreten auch des auferstandenen Jesus, dass Jesus Wert darauf legt, nicht durch Zauberkunststücke oder sonst irgendwas zu zeigen, dass er der Auferstandene ist, sondern, denken wir an die Jünger, die mit ihm von Emmaus hergingen, er zeigt es ihnen aus dem Zeugnis der Bibel und sagt, hier, da steht doch, dass Gott das so machen wollte. Außerdem habe ich euch das vorhergesagt. Ich habe gesagt, sie werden mich festnehmen und sie werden mich töten. Aber am dritten Tage werde ich auferstehen. Und genauso ist es gekommen. Ihr könnt das sehen und bezeugen. Jesus ist der Auferstandene. Gott wollte also Zeugen und Jesus meint offensichtlich, dass solcher Zeugendienst der beste Weg ist, damit viele Menschen erkennen, dass Jesus lebt und regiert. Der Zeugendienst. Jetzt könnten wir uns wieder fragen, was war wichtiger? Die Heilung des Lahmen? Oh, die Leute waren verwundert und entsetzt. Ich glaube, das wäre heute auch so. Einige wären verwundert und einige würden sich erschrecken. Was ist denn jetzt los? Gibt es Menschen, die einfach so Schwerkranke heilen können? Wenn das wirklich wahr ist, was ist das für eine Kraft? Wo kommt das her? Wundern und entsetzen. Und dann? Die Bibel meint, das ist zu wenig. Denn das Wesentliche zu erkennen, das reicht nicht. Das könnten wir aus dem Wunder nicht erkennen. Aus dem Erleben könnten wir das nicht erkennen. Und selbst wenn Gott die Sonne über uns scheinen lässt und regnen und der herrliche Frühling ist da und so weiter, erkennen wir dann seine Güte? Erkennen wir die Wunder, die er an uns tut, wenn er sie tut? Na, vielleicht in einem Moment. Und dann haben wir sie wieder vergessen. Und wir haben nicht erkannt, woher das Eigentliche stammt, wer der Fürst des Lebens ist. Wir haben Jesus noch nicht erkannt. Wir wissen nicht, warum Gott diese Welt geschaffen hat, warum das alles da ist, warum er beschlossen hat, uns zu seinen Kindern zu machen, durch den auferstandenen Jesus, durch den Fürsten des Lebens. Das erfahren wir durch die Zeugen der Auferstehung, die sagen uns das. Und die sind entscheidend, diese Zeugen der Auferstehung, die sagen können, ich weiß, dass Jesus lebt. Jetzt könnte man sagen, okay, als Paulus den Korintherbrief schrieb, ne, da waren viele von den 500 noch am Leben, sagt er. Aber jetzt sind mit Sicherheit alle tot. Gibt es noch Zeugen der Auferstehung? Ja. Zu diesen ersten Zeugen sind über die Jahrhunderte immer mehr dazugekommen. Ich hoffe, dass ihr auch dazugehört. Denn der Apostel Paulus macht das an verschiedenen Stellen deutlich, aber vielleicht am klarsten im Kolosserbrief Kapitel 2. Da heißt es, mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. So, jetzt muss man nochmal genau hören. Aus welcher Kraft Gottes haben wir den Glauben? Das ist die gleiche Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Nennen wir es Auferstehungskraft, ja? Davon redet Paulus auch im Philipperbrief in Kapitel 3 und sagt, ihn, Jesus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Die Bibel ist der Überzeugung, dass niemand glauben kann, es sei denn, die Kraft der Auferstehung hat an ihm gewirkt. Insofern schafft sich Gott neue Zeugen. Er sagt, ihr wart tot durch eure Sünden. Ihr wart getrennt von Gott. Aber Gott hat euch im Glauben an Jesus Christus neues Leben geschenkt. Ihr seid gewissermaßen auch schon auferstanden, wenn ihr an Jesus glaubt. Die gleiche Kraft der Auferstehung, die Jesus aus dem Tod gerufen hat, die musste auch an uns wirken, damit wir sagen können, Jesus ist der Herr. Also denk nochmal an den Diener von Elisa. Da musste ein Wunder passieren, dass der die unsichtbare Welt der Engel sieht. Ein solches Wunder muss an einem Menschen geschehen, damit er Zeuge der Auferstehung werden kann. Und die gleiche Kraft Gottes wirkt an ihm, dass er glauben kann. So, jetzt sagt ja Petrus hier am Ende, ich habe ja einige Verse der Predigt übersprungen, also seiner Predigt übersprungen, in Vers 26, für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit. Wir können also sagen, dass der Fürst des Lebens zum Segen wirkt für all diejenigen, die sich ihm zuwenden, die an ihn glauben. Jesus, der lebendige Herr, wirkt. Er schenkt Segen. Gut, nochmal erinnern, was ist der erste Segen? Na, der erste Segen ist, dass wir überhaupt an ihn glauben können. Vielleicht halten wir uns für besonders fromme Menschen, kluge Menschen oder sonst was, klüger als alle anderen, weil wir sind Christen oder ich weiß nicht was. Aber wir müssen sagen, Gottes Gnade hat an uns gewirkt. Er war gnädig und hat uns die Augen unseres Herzens geöffnet dafür, dass Jesus der lebendige Herr ist. Wir können etwas glauben, was unglaublich ist, was der Vernunft eine Dummheit erscheint. Und doch wahr ist und doch das Entscheidende ist. Wir können etwas sehen, was wir natürlicherweise nicht sehen können. Das heißt, der erste Segen hat da angefangen, wo wir umkehren können und glauben an Jesus. Die Bibel bringt das in den Zusammenhang damit, dass da Gottes Heiliger Geist wirkt und das möglich macht. Er wirkt durch das Wort, das wir hören. Er kann unsere Herzen überzeugen, uns Glauben an Jesus Christus schenken. Und jetzt, was ist dieser Glaube? Der Glaube bewirkt noch mehr. Der schafft es, dass wir Jesus lieben können. Petrus sagt mal, ihr habt ihn nie gesehen. Also da spricht er schon zu der nächsten Generation, ja? Die Auferstehung von Jesus nicht persönlich erlebt haben. Und er sagt, da ist ein Wunder an euch passiert. Ihr habt Jesus nicht gesehen. Petrus konnte noch sagen, ich habe ihn gesehen. Aber dann muss er sagen, dass ich ihn gesehen habe und sogar mal verherrlicht auf dem Berg der Verklärung, da wo Jesus geleuchtet hat und ich schon sozusagen so ein bisschen himmlischen Jesus gesehen habe, das war nicht das Wichtigste. Denn das hat nicht allzu viel genützt. Ich habe ihn hinterher trotzdem verraten. Ich bin trotzdem irgendwie an Jesus verzweifelt, jedenfalls eine Zeit. Das Entscheidende war, dass mir Jesus dann die Augen aufgetan hat für die Wahrheit, dass er der Lebendige ist. Und das tut er auch an uns, an die Leute, an die damals Petrus geschrieben hat, aber bis zu uns heute. Wir können Jesus lieben und sagen, ja, mein Herr Jesus, dein Nahesein bringt großen Frieden ins Herz hinein. Ich freue mich an dir. Ich freue mich, dass ich zu dir gehören darf. Und dann wirkt dieser Segen des lebendigen Jesus weiter. Jesus muss nicht nochmal runterkommen. Der wirkt jetzt schon hier, lebendig unter uns. Sehen tun wir das ihn nicht. Aber wir sehen diesen Segen, den er wirkt, von dem hier die Rede ist. Ja? Er ist gekommen, euch zu segnen. Also, der Glaube selber ist der Segen. Die Liebe zu Jesus ist der Segen. Und jetzt können wir sehen, dass aus diesem Glauben und der Liebe ein ganz anderes Wertesystem unseres Lebens entsteht. Und das ist auch ein Segen. Okay, wenn du denkst, je mehr ich habe, desto glücklicher bin ich. Die Bibel nennt das Habgier und sagt, das ist eine Form von Götzendienst. Aber das ist etwas, das ist natürlicherweise in unserem Leben. Ja? Je mehr ich habe, desto glücklicher bin ich. Und das denkt man auch. Ich habe kürzlich so eine Tabelle gesehen. Das war aus englischen Umfragen zusammengestellt. Da konnte man die Gefühlswelt nach Kontostand ablesen. Also wie viel, natürlich englische Pfund waren es, aber kannst du in Euro umrechnen. Und da konnte man dann ablesen, okay, also bei wie viel Kontostand hat man eher Bauchschmerzen und Sorgen. Und ab wie viel fängt dann so ein Gefühl der Ausgeglichenheit an? Ab wann fühlt man sich reich? Und ab wann denkt man, dir gehört die ganze Welt, du kannst Bäume ausreißen oder sonst irgendwie was. Und interessanterweise, dann so ab einer bestimmten Summe, hieß es, da fängt die Depression wieder an. Warum? Weil man dann so viel hat, dass man wieder Angst hat, man könnte was verlieren. Aber dieses Denken, ja, je mehr du hast, desto glücklicher bist du. Was ist das? Lebenszerstörend. Wer das wählt, der wählt die Zerstörung des Lebens. Das zerstört auf der ganzen Welt, das zerstört aber auch das Leben selber. Das Geld und der Reichtum frisst die Seele auf und macht sie kaputt. So, aber jetzt soll man glauben, ich bin glücklich, weil ich Jesus kenne. Ich bin glücklich, weil ich mit ihm auferstanden bin. Ich bin glücklich, weil ich einen Schatz im Himmel habe, der ist so übergroß und reich. Was nützen mir die Millionen hier? Die sind nichts wert. Ach, Millionen, die Tausender hier. Ich habe einen Schatz im Himmel. Und dass das nicht nur Worte sind oder irgendwo in unseren Köpfen, sondern in unserem Herzen ist, das bewirkt der Glaube an Jesus. Das ist ein Wunder. Also da kommt ein neues Wertesystem hier in Bezug auf Besitz. Wir könnten noch viele andere Dinge wählen und sagen, ja, da schafft Gott neue Werte. Etwas ganz Wesentliches, ja, ist, wir sind glückliche Leute, frohe Leute, dankbare Leute, weil wir erkennen, dass wir einen Herrn haben, der unser Herr ist und wir sein Eigentum. Schrecklich, ne? Furchtbar, ne? Wie heißt es? Wisst ihr nicht, schreibt Paulus den Korinthern, ihr seid teuer erkauft durch das Blut von Jesus. Er ist gestorben und auferstanden und hat euch durch den Glauben zu seinem Eigentum gemacht. Wisst ihr nicht, ihr gehört gar nicht mehr euch selber. Ihr seid nicht mehr die Herren über euch selbst und bestimmt selber. Schrecklich, oder? Das scheint doch das Höchste zu sein, ja? Die Selbstbestimmung und ich, wenn ich alles im Griff habe und ich alles bestimmen kann. Erinnert euch daran, wenn das so ist, dass wir zur Zerstörung des Lebens führen. Aber zu erkennen, ich bin jetzt Eigentum dieses Herrn, der von den Toten auferstanden ist. Er bestimmt über mein Leben. Es geht nicht mehr um mich in diesem Leben, sondern um ihn und um seine Ehre. Und ich habe keine Angst, dass ich dabei zu kurz komme. Ich weiß, er sorgt für mich und macht es wunderbar. Wenn du das glauben kannst, das kann nur der auferstandene Jesus in dir wirken. Ich habe euch vor ein paar Wochen erzählt von diesem Forschungsprojekt, ja. Kluge Leute, 3 Jahre lang haben sie viel Geld ausgegeben, unsere Steuergelder natürlich auch, um zu erforschen, wie es sein konnte, dass aus den verängstigten Jüngern Leute wurden, die das ganze Römische Reich aufgerollt haben und der christliche Glaube sich durch das Römische Reich ausgebreitet hat. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, Ergebnis der Studie war, es ist unerklärlich. Unerklärlich. Da hieß es, würden wir heute eine moderne PR-Agentur beauftragen, sich eine Botschaft auszudenken, die möglichst viele Leute anzieht und womit man dann so eine Kirche gründen könnte, dann würden wir es genauso nicht machen wie die ersten Christen. Die haben eigentlich alles falsch gemacht. Alles verkehrt gemacht. Okay, wir wissen, ne, wie das passieren konnte, dass der christliche Glaube Menschen erneuert hat, bis ins Haus des damaligen Kaisers hinein und dann die ganze damalige Welt ergriffen hat, wahrscheinlich schon bis im 2. Jahrhundert, bis nach China kam. Also bis nach Persien schon viel eher. Ja? Aber sogar bis nach China. Überall hin kam diese Botschaft und hat Menschen verändert, erneuert. Durch die Kraft des Herrn des Lebens. Mit der Kraft der Auferstehung hat er alles neu gemacht. Wir bekommen Gewissheit, dass wir ewig leben werden. Wir leben dieses vergängliche Leben, in dem wir jetzt leben, in der Gewissheit, dass wir immer bei Gott sein dürfen, dass das Ewige schon angefangen hat. Darum müssen wir auch nicht in ständiger Angst um unser Leben leben. Wir sind auch von der Angst befreit. Und dann schauen wir noch darüber hinaus den Segen des ewigen Lebens an. Denn das ewige Leben, das Gott versprochen hat und was in Jesus Christus, in dem Auferstandenen schon sichtbar ist, das ist ein Leben, das ganz frei ist von der zerstörenden Kraft des Bösen. Ganz frei ist. Dort in der Ewigkeit wird es kein Leid, kein Geschrei, keine Trauer, keine Angst, kein Tod mehr geben. Nur Gemeinschaft mit diesem Gott. Der Fürst des Lebens, der bestimmt das. Kennen wir den Fürsten des Lebens? Ja, wir kennen ihn. Ist Jesus. Wir können Zeugen dieses Fürsten des Lebens sein. Und mutig und froh Zeugen in dieser Welt sein. In dieser Welt, die so tut, ja, als ob sie über das Leben bestimmen würde. Dann wieder sich brüstet, tolle Gesetze zu machen, um das Leben zu behüten. Diesen Planeten zu retten und ich weiß nicht was alles. Ja. Am Ende kommt leider, bei guten Ideen, meistens Zerstörung raus. Bei Jesus ist es anders. Sein Wort, seine Wahrheit, seine Kraft, die wirkt zum Leben. In deinem ganz persönlichen Leben und dann in deinem Umfeld und hinaus in die ganze Welt. Diese Botschaft, dieser lebendige Herr, dieser Fürst des Lebens, der hat das alles gewirkt. Und er wirkt weiter. Bis zum Ende, bis er wiederkommt und dann sein herrliches Reich ohne Tod, ganz ohne Tod und ganz ohne die zerstörerische Kraft des Bösen aufbaut. Amen.